Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Info vom Mittwoch, dem 20. September auf Rabe. Liebe Hörerinnen und Hörer, falls ihr keine Lust habt, nur noch Nachrichten über den neuen Bundesrat Gassis zu erhalten, seid ihr hier an der richtigen Adresse. Uns ist der rechtsgerutschte Bundesrat nur ein paar Zeilen Nachrichten wert. Wir vertiefen dafür einmal mehr das, was auf der anderen Seite des Planeten passiert, mit Auswirkungen auf diese Seite des Planeten. Heute, vor 8 Monaten, trat Donald Trump sein Amt als Präsident der Vereinigten Staaten an. In unserer monatlichen Rubrik Trump Watch lassen wir die neuesten Horrorgeschichten aus dem Weißen Haus Revue passieren. Und wir setzen das Phänomen Trump in einen globalen Kontext. Heute vergleichen wir Trumps Glorifizierung der Vergangenheit mit der Geschichtsklitterung, die andere rechte Strömungen weltweit betreiben. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Michael Spahr.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Zuerst hat Katrin Hiss die aktuellen Meldungen des Tages. Kommen wir doch noch auf diese Bundesratsersatzwahl zu sprechen. Gab es da eine Überraschung?
Nein, die gab es nicht. Das Parlament wählte Ignazio Cassis zum Nachfolger von FDP-Mann Didier Burkhalter.
Ich gebe Ihnen das Ergebnis der Wahl bekannt.
Resultat der Election.
Ausgeteilte Wahlzettel 246.
Bulletin délivré 246.
Eingegangene Wahlzettel 246.
Bulletin rentré 246.
Leer 2.
Blanc 2.
Ungültig 0.
Nul aucun.
Gültig 244.
Valable 244.
Absolutes Mehr 123.
Majorité absolue 123.
Gewählt ist mit 125 Stimmen.
Est élu avec 125 voix.
Nationalrat Ignazio Cassis.
Ignazio Cassis.
Bereits im zweiten Wahlgang erhielt der Tessiner das absolute Mehr. Die anderen zwei KandidatInnen, Pierre Mode und Isabelle More, blieben chancenlos. In seiner Antrittsrede betonte der neue Bundesrat, sich als Tessiner für den Zusammenhalt der Schweiz einzusetzen. Ignazio Cassis ist Arzt und Krankenkassenlobbyist. Innerhalb der FDP politisiert er am rechten Rand. Die SVP hat geschlossen für ihn gestimmt. Die Stadt Bern erstattet Anzeige gegen die Pnos wegen Littering. Vor dem diesjährigen Solidaritätslauf für Saint-Papier kippte die rechtsextreme Partei rund 10.000 Flyer auf den Berner Münsterplatz. Wegen des Regenwetters war die Reinigung besonders aufwendig. Die Flugblätter klebten auf dem Boden und in den Ritzen zwischen den Pflastersteinen. Die Buße für die Partei nationalorientierter Schweizer könnte bis zu 40.000 Franken betragen. Die spanische Polizei durchsuchte heute früh Kataloniens Regierungssitz. Der engste Mitarbeiter des stellvertretenden Regierungschefs wurde dabei festgenommen. In Katalonien soll am 1. Oktober ein Referendum über die Unabhängigkeit stattfinden. In den Augen der spanischen Regierung ist eine solche Abstimmung verfassungswidrig. In Mexiko hat erneut die Erde gebebt. Wie verschiedene Medien berichten, wurden bis anhin über 220 Menschen tot geborgen. In der Hauptstadt Mexico City sind Dutzende Häuser eingestürzt. Ein großer Teil des öffentlichen Verkehrs fährt zurzeit kostenlos, um Menschen mit ihren Angehörigen zusammenzubringen. Da Nachbeben erwartet werden, fordert die Regierung die Bevölkerung dazu auf, sich wenn möglich nicht im Inneren von Gebäuden aufzuhalten, jedoch die Straßen für Rettungsfahrzeuge freizuhalten. Und noch zum Wetter. Heute teils sonnig, teils bewölkt bei rund 15 Grad. Morgen Donnerstag wolkenloses Wetter, das Thermometer zeigt bis zu 18 Grad. Am Freitag dann ebenfalls sonnig bei rund 19 Grad und auch am Wochenende viel Sonne, einige Wolken, kaum Regen bei rund 19 Grad.
Rabe-Info.
Vor 8 Monaten kam einer daher, um den Sumpf der Korruption in und ums Weiße Haus in Washington D.C. auszutrocknen. Nun, so viel können wir schon heute zur Präsidentschaft von Donald Trump sagen, der Sumpf ist bedeutend größer geworden. Seit dem 20. Januar hat Donald Trump über 1000 Unwahrheiten offiziell geäußert, welche von der Washington Post widerlegt werden konnten. Das sind gut 5 Lügen pro Tag. Die Medien berichten beinahe täglich über die neuesten Verfehlungen des Mannes im Weißen Haus, darunter oft Meldungen, welche zwar ein klares Bild zeichnen von einem narzisstischen, unfähigen Präsidenten, allzu oft aber nur mit geringem Newswert. Trump trifft keine einzige Hurricane-Betroffene bei seinem Besuch in Texas. Er spricht immer noch von seinem großartigen Publikum bei der Amtseinführung. Er hält eine Rede vor der UNO-Generalversammlung, der ihn eher als übermütiges Kind statt als besonnenen Staatsmann zeigt. Ja, staatsmännisch ist er nicht, dieser Trump. Aber seine öffentlichen Auftritte sind nicht gerade relevant, wenn wir mal schauen, was hinter den Kulissen abgeht. Wir vom Rabe Info haben den Anspruch, dass wir uns nicht ablenken lassen sollten von Trumps verstörenden Auftritten, sondern dass wir ganz genau hinschauen müssen, was zurzeit wirklich passiert in den USA. Zum Beispiel, welche neue Regelungen werden implementiert, ganz abseits vom Medienrummel. Wir blicken zurück auf den letzten Monat US-Politik unter Trump in unserer monatlichen Rubrik Trump Watch.
20. August.
Laut der Washington Post hat die Trump-Administration eine Studie abgebrochen, welche die Gesundheitsrisiken von oberirdischem Kohleabbau untersuchte. In der Appalachian-Region in West Virginia werden ganze Bergspitzen weggesprengt, um Kohle abzubauen. Schon seit Jahren bescheinigen verschiedenste WissenschaftlerInnen, dass diese Praxis nicht weiter genehmigt werden sollte, da sie für Anwohnerinnen und Minenarbeiter äußerst schädlich ist.
21. August.
Der Secret Service, die Behörde, welche für die Sicherheit des Präsidenten zuständig ist, sagt gegenüber USA Today, dass ihre Arbeit unter Donald Trump kaum zu bewältigen sei. Bereits hätten 1000 Angestellte das Jahresmaximum für Überstunden erreicht.
Und das schon im August. Grund für die massive Überlastung des Secret Services seien in erster Linie die vielen Aufenthalte Trumps in seinen verschiedenen Resorts. Auch sei die Familie des Präsidenten viel größer als diejenige seiner Vorgänger. Neben Trump beanspruchen nämlich 17 direkte Angehörige den Personenschutz des Secret Service.
22. August.
Der Vorsitzende der Umweltschutzbehörde EPA, der Klimawandelleugner Scott Pruitt, erscheint in einem Werbevideo der Rindfleischlobby. Im Video fordert er FarmerInnen dazu auf, sich gegen die Clean Water Rule zu wehren. Diese verbietet, bestimmtes Schmutzwasser in der Natur zu entsorgen.
23. August.
Das Justizministerium zieht seine Forderung zurück, dass der Host der Website disrupttrade20.org Daten zu deren BesucherInnen weitergeben muss. Über die Webseite wurden Gegenproteste zu Trumps Vereidigung organisiert. 1,3 Millionen Menschen haben die Webseite besucht, ganz im Gegensatz zur Vereidigung selbst.
24. August.
Der wissenschaftliche Berater für das Außenministerium, Daniel Cammon, tritt zurück als Reaktion auf Trumps Unfähigkeit, sich von White Supremacists zu distanzieren.
Wenn man die ersten Buchstaben der 7 Absätze seiner Kündigung verbindet, ergibt sich Impeach. Amtsenthebung. Die Idee der versteckten Nachricht ist nicht neu. Gut eine Woche davor hatten auch 16 Mitglieder des Geisteswissenschaftlichen Beratungskomitees und mehrere Mitarbeitende aus dem Gremium, welche Trump in Sachen digitale Wirtschaft unterstützt, gekündigt. Sie haben in ihrem Brief die Nachricht «Resist». Widerstand versteckt. Wir haben in der letzten Ausgabe von Trump Watch darüber berichtet.
25. August.
Trump begnadigt Sheriff Joe Arpaio. Dieser war in Haft wegen Missachtung von Gerichtsentscheiden, nachdem er sich geweigert hatte, das Racial Profiling in seinem Bezirk zu stoppen. Racial Profiling, das bedeutet, dass Polizeikräfte bei nicht weißen Personen von einem Anfangsverdacht ausgehen und diese vermehrt kontrollieren.
His agency has been accused of pulling over drivers just because they were Hispanic, so they could check their immigration status and not just because of traffic violations.
Unter ihm wurden Hispanics 9-mal häufiger angehalten als Weiße. Joe Arpaio hat als Sheriff seine Verurteilten in Zelten untergebracht und das im Wüstenstaat Arizona mit seinen Wetterextremen. Im Sommer wird es in den Zelten bis zu 62 Grad heiß, im Winter hingegen sinkt die Temperatur auch schon mal zum Gefrierpunkt. Zusätzliche Kleidung zum gestreiften Sträflingsdress gab es jedoch nicht. Immer wieder litten auch kritische JournalistInnen unter Repression. Frauen in seinen Gefängnissen verweigerte er oft Menstruationshygieneprodukte und laut der Nachrichtenagentur Associated Press führte er Ermittlungen in über 400 Fällen von sexuellen Übergriffen nicht korrekt durch. Auch sind mehrere Menschen in seinen Gefängnissen aufgrund der Behandlung durch WärterInnen oder Polizisten gestorben. Arpaio scheint sich keiner Schuld bewusst zu sein, so sagte er 2011 zum TV-Sender ABC.
If there were any victims out there, I apologize to those victims, if there were any.
26. August.
Trump nominiert einen Befürworter von Massenüberwachung als Vorsitzenden des Privacy and Civil Liberties Oversight Board. Dieses Gremium ist Teil der NSA und eigentlich dafür zuständig, den Datenschutz aufrechtzuerhalten und die Gegenstimme zur wachsenden Massenüberwachung zu sein.
28. August.
Die Einwanderungsbehörde bittet um Erlaubnis, Akten zu Tod in Haft, sexuellen Übergriffen und anderen Taten gegenüber ImmigrantInnen in Gefängnissen zu löschen. Die Anfrage wird teilweise gut geheißen.
29. August.
Als Reaktion auf den Raketentest Nordkoreas twittert Trump: «Talking is not the answer». Reden sei nicht die richtige Reaktion darauf. Der Verteidigungsminister James Mattis reagiert sofort mit einer Pressekonferenz und korrigiert: «Wir werden unsere diplomatischen Bemühungen nie abbrechen».
30. August.
Die britische Nachrichtenseite Independent berichtet, dass das Energiedepartement WissenschaftlerInnen bittet, Klimawandel aus ihren Forschungsanträgen auszuklammern, denn nur so könne es Gelder sprechen.
31. August.
Eine Bürgerrechtlerin macht bekannt, dass das Weiße Haus seinen Strategiebericht zu sexuellen Übergriffen von seiner Webseite entfernt hat.
Dies ist nur ein weiteres Indiz, wofür Trumps Präsidentschaft steht. Bereits kurz nach seiner Amtseinführung hat er die Seiten zu LGBTI-Rechten und Klimawandel vom Netz genommen.
2. September.
Die NASA bekommt einen neuen Chef. Er heißt Jim Bridenstine und ist Klimawandelleugner und Republikaner aus Oklahoma. Comedian Stephen Colbert.
Interesting. The guy who doesn't believe in climate change is the one with easy access to the spaceships. Everything's fine, nothing to worry about. You keep fighting those storms, I'll be in the escape rocket.
Der vorherige Chef der Raumfahrtsbehörde war am Tag der Amtseinführung Trumps aus Protest zurückgetreten. Dazwischen war die NASA von einem Interimchef geleitet worden.
Kleine Ergänzung noch. Bridensteins Expertise ist: Er führte das Raumfahrtsmuseum in Tulsa.
Kritische Stimmen aus der NASA sagen, der Vorsitzende der Behörde sollte wohl besser ein Wissenschaftler sein als ein Politiker, denn die NASA forscht auch zum Klimawandel.
3. September.
Und wir bleiben beim Thema. Trump nominiert Sam Clovis zum Vorsitzenden Wissenschaftler des Landwirtschaftsdepartements. Einziges Problem: Sam Clovis ist gar kein Wissenschaftler, sondern sein ehemaliger Kampagnenmanager für den Bundesstaat Iowa, Radio-Talkshow-Host und, wer hätte es gedacht, Klimawandelleugner. Auch schrieb Sam Clovis lange Zeit einen Blog, darin verband er Homosexualität mit Pädophilie und zeigte latenten Rassismus.
4. September.
Laut der Zeitung USA Today versuchen Dutzende LobbyistInnen Zugang zu Trump zu erhalten, indem sie sich eine Mitgliedschaft in einem seiner Golfclubs kaufen.
Darunter seien so illustre Gäste wie zum Beispiel ein Pharma-Lobbyist, der erfolgreich das Verbot eines giftigen Pestizids verhindern konnte, oder ein saudi-arabischer Anwalt, welcher sich für sein Heimatland einsetzt.
Eine Mitgliedschaft in einem Golfclub des Präsidenten kostet mindestens $100,000.
5. September.
Trump kündigt an, das DACA-Programm Deferred Action for Childhood Arrivals zu beenden. Öffentlich machen muss das jedoch sein Justizminister Jeff Sessions.
I'm here today to announce that the program known as DACA that was effectuated under the Obama administration is being rescinded.
DACA gibt Menschen, die illegal als Kinder in die USA gekommen sind, die Möglichkeit, am öffentlichen Leben teilzunehmen, zu studieren oder einen Fahrausweis zu machen.
Ein wirtschaftsfreundlicher Think Tank errechnete, dass die Beendigung des DACA-Programms die US-Wirtschaft $460 Milliarden kosten würde. Von Abschiebung bedroht sind rund 800.000 junge Menschen, welche kein anderes Land kennen als die USA.
6. September.
Trump verbündet sich mit den Demokraten, gemeinsam winken sie einen Budgetplan durch. Seine eigene Partei, die Republikaner, fühlen sich vor den Kopf gestoßen. Ein Verräter sei er, meinen viele.
7. September.
Bildungsministerin Betsy DeVos kündigt an, sie werde die Regeln, wie Universitäten mit sexuellen Übergriffen umgehen sollen, überarbeiten. Bis anhin seien sie unfair gegenüber den mutmaßlichen Tätern.
8. September.
Laut New York Times hat eine russische Agentur, welche der russischen Regierung nahesteht, für mehr als $100,000 Facebook-Werbung gekauft während dem amerikanischen Wahlkampf vor einem Jahr.
11. September.
Trumps Investitionen, welche ja nun seine Söhne tätigen sollen, einen neuen Golfclub in Dubai finanzieren. Dafür bezahlt er
seine Söhne doch
$32 Millionen einer staatlichen chinesischen Firma. Ein Vorgehen, welches höchstwahrscheinlich gegen Antikorruptionsgesetze verstößt.
From this day forward, it's going to be only America first. America first.
13. September.
Die Vorsitzenden der Demokraten des Parlaments, Nancy Pelosi und Chuck Schumer, können Trump überzeugen, DACA doch nicht abzuschaffen.
14. September.
Die US-Nachrichtenseite Politico macht bekannt, dass das US Office of Government Ethics, also die Behörde, die eigentlich für die Regierungsethik zuständig ist, eine ethisch sehr sinnvolle Regel im Geheimen abgeschafft hat. Ab sofort dürfen Lobbyisten Angestellten des Weißen Hauses anonym Spenden zukommen lassen, um Anwaltskosten zu bezahlen.
15. September.
Kalifornien hat neu ein Gesetz, welches von PräsidentschaftskandidatInnen verlangt, ihre Steuererklärung offenzulegen. Keine Steuererklärung, keine Kandidatur.
Seit Jahrzehnten haben alle Präsidenten ihr Vermögen offengelegt. Nur Trump ist dieser öffentlichen Forderung immer noch nicht nachgekommen. Gleich schauen wir uns an, wie die Politik von Trump auffällig viel Ähnlichkeiten hat mit rechtsradikaler und rechtspopulistischer Politik im Rest der Welt. Doch zuerst gibt's einen brandneuen Trump-Song von den Punk-Legenden von Oi Polloi.
They're bringing crime, they're rapists.
Islam hates us. Did you mean all 1.6 billion Muslims?
You have to take out their families.
You've called women you don't like fat pigs.
But the look obviously matters. Like you wouldn't have your job if you weren't beautiful.
There has to be some form of punishment.
For the woman?
Yeah, there has to be some form.
Hail Trump! Hail our people! Hail victory!
Can I have a pledge? A swearing? Raise your right hand.
Build the wall! Versus the Muslims! Defend them all!
Rabe Info.
Wenn wir über das Phänomen Donald Trump sprechen, macht es auch Sinn, ihn in einen globalen Kontext zu stellen. Rechtspopulistische Parteien, rechtsextreme PolitikerInnen bedienen sich oft gleichen Mustern. Zum Beispiel glorifizieren sie gerne die Vergangenheit. Alles war früher besser, behaupten sie. Und sie versprechen dann, diese guten alten Zeiten wieder zurückzubringen. Bei Trump kommt das wohl am besten zum Ausdruck mit dem Slogan «Make America Great Again».
Genau, das «again» impliziert hier, es war einmal so. Also Amerika war einmal großartig, lasst es uns wieder großartig machen, sagt Trump. Das ist natürlich ein perfekt funktionierender Slogan, der damit spielt, dass Amerika, also die USA, mal wirklich groß waren im Sinn von mächtig. Tatsächlich waren die USA im letzten Jahrhundert die dominierende Militär- und Wirtschaftsmacht der Erde. Mehrfach aber setzten sie sich militärisch in die Nesseln. Sie konnten sich weder gegen die Guerilla-Armee Vietcong in Vietnam durchsetzen, noch gegen die Taliban in Afghanistan oder die Aufständischen im Irak. Und wirtschaftlich gesehen wird Amerika langsam aber sicher von China überholt. So schnell wird also Amerika nicht great again. Aber der Slogan funktioniert super. Nicht zu unterschätzen ist in diesem Zusammenhang der große amerikanische Patriotismus, der den Kindern in der Schule noch heute eingetrichtert wird und die Funktion hat, den multikulturellen Staat einigermaßen zusammenzuhalten. In Amerika lehrt noch heute jedes Kind, dass es stolz sein darf, Amerikaner oder Amerikaner zu sein. Im Wahlkampf versprach Trump übrigens, diesen Patriotismus in den Schulen sogar noch zu stärken.
Und genau da lassen sich dann auch Vergleiche mit anderen ziehen. Patriotismus und damit verbunden oft blinder Nationalismus gehen Hand in Hand mit der Glorifizierung einer gemeinsamen Vergangenheit, oder?
Genau, gutes Beispiel hierfür sind die Rechten in der Schweiz. Die SVP hat angefangen, historische Schlachten für sich zu pachten und zu deuten. Letztes Jahr zum Beispiel feierte sie die Schlacht von Marignano. Eigentlich völlig absurd, weil da die lose verbundenen eidgenössischen Orte blutig verloren und die damalige Eidgenossenschaft ihre Expansionsgelüste definitiv eindämmen musste. Auf diese Schlacht kann ein glühender Patriot eigentlich nicht stolz sein. Doch die SVP deutete die Schlacht dann so um, dass damit die sagenhafte Schweizer Neutralität begründet wurde und die Schweiz sich damit erfolgreich vom bösen Europa zu isolieren begann.
Wir können da also von Geschichtsklitterung sprechen. Die Geschichte wird für die eigene Propaganda zurechtgebogen. Ganz extrem machte das in den letzten Wochen ja auch die AfD, die rechtspopulistische Alternative für Deutschland. Sie begann auf einmal die Rolle der deutschen Wehrmacht in der Geschichte zu beschönigen.
Ja, aus Kriegsverbrechen und Kriegsverbrecherinnen werden auf einmal Helden und Heldinnen gemacht. Davon gibt es unzählige Beispiele. Ungarn, Kroatien, Serbien. Das ist übrigens nicht nur ein rechtes Phänomen, sondern wird auch von linksnationalistischen Regierungen gemacht. Im Moment aber gibt es schon vor allem Beispiele aus dem rechten Spektrum. Dazu gehört meines Erachtens auch Donald Trumps Kampf gegen die Vernichtung von Denkmälern, welche die Sklaventreiber des Bürgerkriegs verherrlichen.
Es gibt aber auch eine andere Form der Glorifizierung der Vergangenheit, nämlich die Idealisierung eines Gesellschaftszustandes. In der Schweiz macht das ja die SVP, indem sie versucht, die Boomjahre nach dem Zweiten Weltkrieg zu verherrlichen.
Vollbeschäftigung, Frauen zu Hause am Herd, klare autoritäre Verhältnisse in der Familie, in der Schule, im Militär und bei der Arbeit. Die SVP und viele anderen rechtsradikalen Parteien versprechen ihren Wählerinnen und Wählern, sie würden mit ihrer Politik die goldenen 50er und 60er Jahre wieder zurückbringen. Auch das ist natürlich die totale Geschichtsklitterung. Auch hier werden die Fakten ausgeklammert. Es wird nicht über das höchst diskriminierende Saisonier-Regime gegenüber Gastarbeitern und Gastarbeiterinnen gesprochen. Es wird nicht darüber gesprochen, dass es damals noch üblich war, Kinder in der Schule windelweich zu schlagen. Oder dann wird auch das glorifiziert. Weit von der traurigen Realität entfernt. Es wird nicht darüber gesprochen, wie Menschen ausgegrenzt wurden, zum Beispiel Homosexuelle, die nicht ins gängige bürgerliche Familienmuster hineinpassten. Statistische Fakten werden ebenfalls vernachlässigt, wie dass damals extreme Armut, Kindersterblichkeit, Analphabetismus noch viel größer waren oder dass es damals noch viel mehr Diktaturen auf der Welt gab. Es wird mit einem Kulturpessimismus gespielt und es wird den Menschen vorgegaukelt, eine Rückkehr in diese scheinbar heile Welt sei in Zeiten von Digitalisierung und Globalisierung noch möglich.
Fakt ist, mit der Sehnsucht nach einer goldenen Zeit von früher lassen sich viele WählerInnen und Wähler ködern. Vielleicht auch unser Trump-Versteher.
Der Donald Trump, der gefällt mir. Ich finde es gut, dass er sich jetzt dafür einsetzt, dass die alten Denkmäler noch bleiben bestehen, wo die Linken wollen abreissen. Weil die alten Denkmäler, die erzählen uns eine schöne Geschichte, wie es früher war. Da können wir sehen, wie die Leute dann zumal gelebt haben. Es gibt ja auch in der Schweiz so Linke, die finden, der Wilhelm Tell, der habe es gar nie gegeben. Der sei erfunden worden von einem Deutschen, von dem Dichter Schiller. Ein Deutscher habe der Wilhelm Tell erfunden. Wer so etwas sagt, der gehört von mir aus gewesen, ins Gefängnis wegen Landesverrat. Nein, so Denkmäler sind sehr wichtig, weil sie zeigen uns, wie das Leben ist. Darum finde ich, der Donald Trump, der macht das schon gut.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Info vom Mittwoch, dem 20. September auf Rabe. Unter info.rabe.ch könnt ihr diese Sendung und viele andere Sendungen nachhören. Zusätzlich gibt es viele Links, Fotos, Videos und mehr auf unserer wunderbaren Webseite. Das nächste aktuelle Rabe-Info gibt es morgen mit einem reichhaltigen Kulturprogramm, literarisch-politischem Rap, Comedy online und offline. Und wir werfen den Blick auf die Bundestagswahlen in Deutschland und die Situation der Rohingya in Myanmar und Bangladesch. Beigetragen zu dieser Sendung hat Katrin Hiss. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spahr. Ich wünsche euch eine schöne zweite Wochenhälfte. Auf Wiederhören.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.